Guten Morgen. Wir möchten heute fortfahren in einer Predigtreihe zum Thema des Jakobusbrief und wir haben es überschrieben, Glaube, der auf die Erde kommt. Ich denke, jeder von euch ist schon vielfach im Leben Menschen begegnet, wo man aus der Begegnung rausgegangen ist und ganz beeindruckt war. Wo man gesehen hat, hier sind Menschen, die strahlen einen Frieden aus, einen inneren Frieden. Und wenn man aus dieser Begegnung herausgeht, dann hinterlässt das nachhaltige Eindrücke, nachhaltige Spuren in unserem Leben. Ich erinnere mich an, ich habe einen guten Freund und der als Zeit in seinem praktischen Jahr als Medizinstudent in einem Krankenhaus gearbeitet und meinte, dort gab es, das war so im süddeutschen Raum in Baden-Württemberg, Krankenschwestern, die konnte er als Christen identifizieren an ihrem erlösten Lächeln. Die hatten eine Art Frieden, eine Art Weisheit und Freude im Lebensalltag, die sichtbar war. Wo sichtbar war, hier kommt etwas aus der Gemeinschaft mit Gott und es war für Außenstehende sichtbar. Und es ist wunderbar, wenn das ein Leben trägt und prägt. Und es heißt über einen Verkündiger, den Robert Cleaver Chapman, ein wichtiger Verkündiger in Großbritannien, über seinen letzten Lebenstag, über den Tag, an dem er gestorben ist, hat ein Freund von ihm, Frank Holmes, geschrieben, am 12. Juni schien es, als würde Chapman rasch wieder genesen. Doch gerade an diesem Tag verschlechterte sich sein Zustand plötzlich ganz dramatisch und vor 9 Uhr abends war er zum Herrn heimgegangen. Seine letzten Worte waren, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Ja, der Friede Gottes war das Kennzeichen seiner gesamten christlichen Erfahrung gewesen. Unerschütterlicher Friede, der ihn geduldig gemacht hatte. Vom ersten Tag seiner Bekehrung an, als er durch unseren Herrn Jesus Christus Frieden gefunden hatte, lebte er in der Freude dieses göttlichen Friedens. Das ist wunderbar. Jesus, der hat ganz viel über diesen Frieden gepredigt. Und auch der Apostel Paulus, der hat es in keinem Brief fehlen lassen, immer wieder auf den Frieden mit Gott und auf die Freude, die daraus kommt, hinzuweisen und zu ermutigen, sich daran zu klammern, sich daran festzuhalten. Das soll ein tragendes Element im Leben sein der Gläubigen. Und heute haben wir ein Thema, das widerspricht dem so ganz krass. Es geht hier um einen sehr schwierigen Bibeltext aus dem Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 4, Verse 1 bis 10. Und das ist ein Text, den wird man sich nicht aussuchen, um den auf eine Geburtstagskarte zu schreiben. Und auch nicht als Text für eine Hochzeitspredigt. Und das ist wirklich ein sehr harter Text und dieser Text ist trotzdem dran. Ich weiß nicht, ob ich mir es trauen würde, wenn ich irgendwo eingeladen wäre in eine Gemeinde, diesen Predigttext einfach zu wählen. Ja, die würden wahrscheinlich denken, was will uns dieser Bruder sagen? Ja, was hat er von uns gehört als Gemeinde? Was ist mit uns los? Das ist ein sehr harter Text und ich bin froh, dass wir einfach jetzt auch ganz stringent, ganz konsequent uns diesem Brief gewidmet haben und ich bin heute dran mit diesem Textabschnitt und das ist gut, ohne dass ich da jetzt bestimmte Personen fokussiere und ansprechen will. Ja? Das Wort Gottes ist dennoch nicht gebunden. Wir lesen den Text. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen. Wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt hier an der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand. Trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden. Aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Eine kurze Übersicht über die Themen der Predigt heute. Zunächst weist der Apostel Jakobus darauf hin, ihr habt ein ganz gehöriges Problem, sagt er seinen Hörern und Lesern. Ein innerer Kampf tobt in eurem Herzen und dieses Problem müsst ihr lokalisieren. Ihr müsst die Ursachen dieses Kampfes verstehen und die Auswirkungen bedenken und kennen. Und es gibt einen Weg zurück. Und schließlich möchte ich noch dann schließen mit dem Predigt von der letzten Predigt, das ist noch Jakobus 3, Vers 18. Da möchte ich noch drauf eingehen, weil es ein ganz wichtiger Vers ist. Das Problem lokalisieren, der Kampf im Inneren. Zunächst fällt auf, dass Jakobus in diesem Text eine ganz andere Wortwahl und einen anderen Tonfall gebraucht, als wir es aus den vorigen Kapiteln kennen. Viele Abschnitte hatte er eingeleitet mit den Worten, meine Geschwister, meine lieben Geschwister. Und den heutigen Abschnitt beginnt er mit einer Frage, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Und im Weiteren spricht er seinen Hörer und Leser mit den Worten an, ihr Treulosen, ihr Sünder, ihr Unentschlossenen. Der Apostel Jakobus macht gleich zu Beginn dieses Abschnitts deutlich, dieses Thema heute, das ist ein ernstes Thema und Auseinandersetzungen und Streit, Unfrieden sind im Reich Gottes ein unhaltbarer Zustand. Dem müssen die Gläubigen in rechter Weise begegnen. Aber wie soll man das tun? Jakobus antwortet, ihr müsst erst einmal begreifen, woher die Not kommt. Und er erläutert, die Auseinandersetzungen und die Streitigkeiten im Gemeindeleben, das sind nur die äußeren Zeichen, die äußerlichen Zeichen eines Kampfes, der auf der persönlichen Ebene liegt, eines persönlichen inneren Konfliktes. Und dem kann man nicht äußerlich begegnen, sondern nur innerlich. Jakobus sagt, das Problem eurer Streitigkeiten, eurer Auseinandersetzung, das liegt nicht in der Sache. Da geht es nicht um bestimmte Inhalte, sondern das liegt vielmehr ganz persönlich bei euch selbst. Ging es um eine Sachlage, um die Erörterung einer Sachlage, ging es um Inhalte, dazu ließe sich sehr viel sagen, sehr viel schreiben, lange Ausführungen, lange Abhandlungen. Und ich bin mir ganz drüber im Klaren, der Jakobus, der kannte die Themen, die Streitthemen der damaligen Zeit. Und er hätte mit Leichtigkeit im Detail sie umfangreich ausführen und abhandeln können. Und dann hätte der Jakobusbrief wahrscheinlich 50 Kapitel. Aber er tut es nicht. Er tut das nicht. Leider tun wir das. Wenn wir in Konflikte geraten, dann schreiben wir lange Briefe, lange Mails, führen viele lange Telefonate, haben viele Gesprächsrunden. Und häufig ist es doch so, dass wir dabei keinen Erfolg haben, wenn wir einfach nur um Inhalte reden, wenn es darum geht, eine Sachlage zu besprechen. Und wenn wir nicht registrieren, das Problem liegt nicht nur und nicht in der Sache, sondern vielmehr auch bei den Betroffenen im Herzen. Ich bin ja Kinderarzt und ich habe immer wieder mit so Krankheiten zu tun. Da kommen Eltern dann zu mir und zeigen mir Flecken, also einen Hautausschlag. Da heißt dann, woher kommt das? Und da gibt es so ein paar ganz typische Exantheme, nennt man das, also so einen Hautausschlag. Und zum Beispiel beim Scharlach. Und ganz häufig werde ich dann gefragt, wenn so ein Kind so einen Ausschlag hat, ob ich nicht eine gute Salbe dafür aufschreiben kann. Und nun ist es so, bei vielen Krankheiten, zum Beispiel beim Scharlach, ist mit einer Salbe nicht gedient. Beim Scharlach zum Beispiel, da sind so bestimmte Streptokokken, Bakterien, die sich gerne im Hals-Rachen-Bereich ansiedeln und dort eitrige Entzündungen machen, die sitzen da fest. Die können sich da lange halten. Und die produzieren Gifte, die abgesondert werden, die in der Blutbahn aufgenommen werden und an diversen Organen, unter anderem auch an der Haut, ihre Schäden anrichten. Und ist völlig klar, dass man mit einer Salbe dem Geschehen nicht hilft, sondern man braucht eine systemische Therapie, eine systemische Behandlung, Antibiotika, die gezielt auf diese Bakterien wirken, sie zerstören, damit auch die Produktion des Gifts stoppen und die ganzen schädlichen Wirkungen. Und Jakobus sagt, genau so ist das. Es macht gar keinen Sinn, dass wir äußerlich jetzt ganz viele Inhalte und Sachen besprechen und ich das ausführe. Es geht darum, dass das Problem im Bereich des Herzens, der persönliche innere Kampf, der persönliche Konflikt lokalisiert und angegangen wird. Aber worin besteht denn dieser innere Kampf und Krieg? Ich möchte nochmal einige Schlüsselworte wiederholen, die Jakobus seinen Hörern und Lesern schreibt. Den Beteiligten der Streitereien und Auseinandersetzungen hält Jakobus folgende Motive vor: eigensüchtige Wünsche, Gier, Neid, Eifersucht und schließlich vergeblicher Eifer, fehlende Erfüllung, Leere. In einem Wort, Unfrieden. Unfrieden. Wo aber liegt der Grund dieser unheilvollen Entwicklung? Und der Apostel Jakobus sagt, ihr seid gierig. Ihr seid gierig. Ihr seid so gierig, dass ihr über Leichen gehen würdet. Wörtlich steht dort, das Problem, das sind eure Genüsse. Die Genüsse oder die Übersetzung hier schreibt Lüste, Schlachter, Elberfelder oder die NGÜ, eigensüchtige Wünsche. Wovon spricht dort der Jakobus? Jakobus spricht hier von einer Seite von uns als Menschen, die im Grunde genommen sehr natürlich und sehr gut ist. Er spricht von den Trieben des Menschen. Gott hat den Menschen mit einem guten und existenziell wichtigen Verlangen erschaffen und ausgestattet, mit Trieben. Und da gibt es drei Triebe, die die Bibel unterscheidet. Da gibt es einmal der Trieb zu haben, der Trieb, sich Dinge zu eigen zu machen. Dann der Trieb zu genießen, also Dinge zu gebrauchen, zu konsumieren. Und daraus folgend der Trieb zu sein, das Leben zu erhalten, das Leben zu entfalten. Das ist die geschöpfliche Seite von uns Menschen. Und jeder von uns hat ein Bedürfnis nach Freude, ein Verlangen zu genießen, auf der körperlichen und auf der geistlichen Ebene. Und Jesus ist interessant, er hat mit seiner Menschwerdung, das heißt, er ist Mensch geworden, ist als Mensch erkannt worden, genau diese geschöpfliche Seite auch angenommen. Ist uns da ganz gleich geworden. Im Anfang war das alles gut. Aber mit dem Sündenfall sind diese im Ursprung guten Triebe versehrt worden. Sie sind falsch orientiert. Sie sind verirrt, sie sind pervertiert, sie sind vermischt mit Sünde. Und der Apostel Johannes, der spricht in diesem Zusammenhang von den Lüsten. Er schreibt, die Welt wird vergehen in ihrer Lust und benennt dann diese drei Dinge, da sieht man, erkennt man dann wieder diese drei Triebe, zu haben, zu genießen, zu sein. Er sagt, dass einmal die Augenlust, das übersteigerte Begehren und Verlangen von Menschen, etwas zu haben. Die Fleischeslust, das übersteigerte Begehren und Verlangen des Menschen zu gebrauchen, zu genießen, steckt dahinter dieses Wort Hedonismus. Und letztendlich die Hoffärtigkeit des Lebens, der Hochmut des Lebens, daraus ein Leben zu entfalten, das unabhängig von Gott ist, das fern von Gott ist, das Gott nicht kennt. Und wir Menschen, wir tragen, ob wir es wollen oder nicht, als Geschöpfe, als gefallene Geschöpfe, unentwegt diesen Kampf in uns aus, wie wir mit diesem unerfüllten Verlangen richtig umgehen sollen. Und das Dilemma der Lüste ist, dass sie nie bleibend befriedigt und erfüllt werden. Oh ja, ihr seht hier so eine kleine Faust. Das ist ein Ultraschallbild von einem Kind. Ja, damit wollte ich deutlich mal machen, das ist ein kleiner Embryo im Mutterleib, der schon seine Faust geballt hat. Damit wollte ich deutlich machen, das ist uns in die Wiege gelegt und noch vor der Wiegenzeit. Ja? Das ist unsere geschöpfliche Seite, die Faust zu ballen, diesen Kampf auszutragen. Das ist ein netter Vertreter, das ist eine Schlappohrziege und auf der rechten Seite ein sehr attraktives, leckeres Bündel Gras. Und wenn man das dann so mit einer Schnur an eine Stange bindet und vor die Ziege hält, dann kann man sie dort so durch die Gegend manövrieren. Die läuft immer dem Futter nach. Die möchte das gerne essen. Und ein Stück weit ist es so mit unserer Triebhaftigkeit, mit unseren versehrten Trieben. Wir laufen Dingen hinterher, ohne sie zu erreichen. Das Tier, was dem begehrten Futter hinterherläuft, das rennt und rennt und rennt. Die Ziege ist wahrscheinlich falsch gewählt. Ziegen sind klüger, als man so erwarten würde. Aber es gibt Tiere, besonders mit einem niedrigen kognitiven Potenzial, die machen das eine ganze Weile mit. Ja? Und der Jakobus sagt, ihr seid genauso. Ihr seid genauso wie diese Ziege, die dem Futter hinterherläuft. Es kommt aufs Futter drauf an. Aber wenn man das richtige Futter für euch findet, dann lauft ihr genauso hinterher. Und dann eifert ihr, dann springt ihr, dann rennt ihr. Ihr gebt alles, aber ihr erreicht es nicht. Und dieser Kampf und Streit wird natürlich von uns Christen selten so auf dieser körperlichen Ebene ausgetragen. Die Zunge, die spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Die Zunge, die dient diesen übersteigerten und verwirrten Trieben. Sie tut alles, um das Begehren zu erreichen. Ganz typisches Beispiel, was mir noch aus der Schülerzeit präsent ist, wenn so Schüler aufeinandertreffen, ein großer Pulk, ja, sind dann so ein bisschen in die Pubertät gekommen oder ein bisschen älter sogar schon und da gibt es so Affinitäten zwischen Jungs und Mädchen und da war es mir immer ein Phänomen zu beobachten, wie dort bestimmte Persönlichkeiten aus dem Klassenverband die Zunge verrenken konnten. Da muss doch irgendwie kontaktet werden, es muss doch irgendwie gelingen. Auf Biegen und Brechen. Und das ist auch so eine Folge dieses versehrten Triebes. Ihr springt und rennt, aber reicht es nicht. Wenn wir das aufs Gemeindeleben übertragen, welches ist das Futter, welches ist das Begehren, was Jakobus im Hinblick auf seine Hörer und Leser im Auge hat? Ich denke, sicherlich, wenn man auch die nachfolgenden Verse im Kapitel 4 liest, 11 bis 16, ein übersteigertes Verlangen nach persönlichem Ansehen. Ein übersteigertes Verlangen nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Wertschätzung, nach Position, nach Einfluss. In Kapitel 4, Verse 11 bis 16 kritisiert Jakobus, wie kann es sein, dass ihr euch so geringschätzig und abwertend gegenüber Geschwistern in der Gemeinde verhaltet? Und wie kann es sein, dass ihr zugleich so prahlt, dass ihr euch so überheblich verhaltet. Und er macht eins deutlich, dieser innere Kampf, den wir ausfechten, das ist keine Privatangelegenheit. Das ist keine Privatangelegenheit. Er hat Auswirkungen. Und er hat Auswirkungen auf zwei Ebenen. Einmal so das Persönliche. Ich habe hier mal diese gebundenen Hände gezeichnet als Bild. Und er hat auf die Gesamtheit, auf die Umgebung, auf die Gemeinde einen ganz schwerwiegenden Einfluss. Dieser vertrocknete Boden mit der vertrockneten Frucht, mit dem vertrockneten Gewächs. Welche Auswirkungen drohen, wenn wir in diesem inneren Kampf unterliegen? Da gibt es einmal die Auswirkungen auf unser persönliches Glaubensleben und da nennt der Apostel Jakobus zwei ganz traurige Entwicklungen. Das eine ist die Gebetslosigkeit und das andere ist das unerhörte Gebet, das unerhörliche Beten. Der Apostel Jakobus, der hatte beim Verfassen dieses Abschnittes offenbar Gläubige vor Augen, die derart in innere Kämpfe verwickelt waren, dass sie gar nicht mehr zu beten vermochten. Und wenn sie es taten, dann taten sie es in einer verkehrten inneren Haltung, in der sie nur noch ihre eigenen, von ihren selbstsüchtigen Motiven durchdrungenen Anliegen vorbrachten. Und es gibt so zwei Indikatoren, möchte ich mal sagen, wo man sich selbst auch prüfen kann. Das eine ist, kann es sein, dass mein Gebetsleben sehr stark eingeengt ist, dass es reduziert ist. Ein reduziertes Gebetsleben, was sich auf wenige Anliegen beschränkt, was schematisch abläuft, was wie automatisiert abläuft. Das ist ein ganz wichtiger Indikator dafür, dass mein Verlangen und mein Begehren fehlgesteuert ist, dass meine Triebe verirrt sind. Und sicherlich hätten einige Hörer und Leser, und heute werden das Leute machen, dem Jakobus entgegenhalten, da fühle ich mich nicht angesprochen. Ich bin ein großer Beter, eine große Beterin. Ich bewege viele Anliegen vor dem Herrn. Und doch besteht ein Problem, wenn nicht im Geist gebetet wird. Was meine ich damit? Nicht im Geist gebetet. Das bedeutet, wenn ich mich an Gott wende im Gebet und ihm nicht die volle Handlungsfreiheit einräume, wenn ich ihm nicht die absolute Entscheidungsgewalt, die absolute Souveränität einräume, wenn ich mein Gebetsanliegen durch mein eigenes übersteigertes Begehren und Verlangen einenge und manipuliere. Ich möchte es erläutern. Wenn ich in eine tiefe Not und Krise gerate, also ein Konflikt könnte zum Beispiel so eine Krise sein, dann sollte ich eigentlich im Gebet auf Gottes volle Handlungsfreiheit vertrauen. Und zwar umso stärker, je größer der Druck ist, der auf mir lastet. Ich sollte uneingeschränkt allen Wegen, die Gott führen möchte, Raum geben. Und das Problem ist, und das entspricht unserer menschlichen Natur, dass wir uns häufig in die Sache sehr hineindenken, uns hineingrübeln in die Sache und schließlich meinen, wir müssten Gott angesichts dieser prekären Lage auf die richtigen Handlungsmöglichkeiten hinweisen. Je mehr der Schuh drückt, desto stärker fordern wir von Gott ein Eingreifen nach unseren Vorstellungen. Ich habe das in Gemeindekonflikten, in Gemeindekrisen, in anderen Gemeinden erlebt, dass sehr viel gebetet wurde, aber dem Herrn die Sache letztendlich zu wenig überlassen wurde. Das ist eine manipulierende Einflussnahme und kein Beten im Geist. Und Jakobus sagt, wenn ihr so betet, dann antwortet Gott nicht auf so ein Gebet. Ich habe mich versucht hineinzudenken in die Sache und ich bin auch in ein ganz wunderbares Gebet gestoßen, in Gethsemane, ein göttlicher Dialog, wo Jesus mit seinem Vater spricht. Jesus, der diese geschöpfliche Seite des Menschen angenommen hatte, der einen Leib hatte, der nie verantwortungslos mit seinem Leben umgegangen ist, der nie sein Leben weggeworfen hat, der auch seinen Leib gepflegt hat, genährt hat, sich darum gekümmert hat, gesund zu bleiben und der von der geschöpflichen Seite her auch ein Ja zum Leben hatte, der nicht sterben wollte, der ein Ja zum Leben hatte und zugleich als Sohn Gottes das ihm entsprungene Erlösungswerk vollbringen musste. Und dieser Kampf, dieses Ringen, das wird so stark, dass es heißt, dass ihm der Schweiß wie Blutstropfen herunterfloss. Und in dieser Situation, da sagt er, dass er bereitwillig den Kelch des Leidens aus der Hand des Vaters nehmen will. Und ich weiß, dass ich in dieser Situation völlig anders gebetet hätte. Völlig anders. Ich hätte sicherlich gesagt, Herr, du weißt doch um so viele Leute. Du weißt um den Nikodemus. Der sitzt im Hohen Rat und der war bei mir. Und mach es doch bitte, dass der seine Stimme für mich erhebt. Oder du weißt um den Traum der Frau des Pilatus. bitte schenke, dass der Pilatus auf seine Frau hört. Oder du weißt um die Jünger, die haben gesagt, sie wollen ihr Leben für mich wagen. Bitte mach, dass sie nicht von meiner Seite weichen. Und ich würde dem Herrn tausend Details ausbreiten, aber dieses sich ihm ganz in seine Hände geben, zu sagen, Herr, du hast die absolute Souveränität. Ich gebe dir mein Anliegen und du entscheidest 100%. Da weiß ich, dass ich selbst auch so von inneren Kämpfen geschüttelt sein kann, dass mir das nicht möglich wäre. Ja? Und so soll es nicht sein. Was sind die Auswirkungen, wenn wir in diesem Kampf unterliegen? Das, was der Jakobus jetzt sagt, das ist sehr ernst. Er sagt, wir können zu Feinden Gottes werden. Wir können zu Freunden der Welt werden und zu Feinden Gottes werden. Ganz schwieriges Thema. Was meint der Jakobus hiermit? Freundschaft der Welt, seid nicht Freunde der Welt. Das heißt hier nicht, dass Jakobus die Leute aufruft, die Gläubigen aufruft, schottet euch von der Gesellschaft ab. Brecht die Beziehung zu nichtgläubigen Menschen ab. Das meint er nicht. Ich denke, der Apostel Jakobus, der spricht vorrangig zwei Dinge an. Und die liegen auf der Beziehungsebene zu Gott. Das eine ist der Aspekt der persönlichen Rechenschaft. Und der zweite Aspekt ist der Aspekt der Treue in der Beziehung zu Gott. Freundschaft zur Welt bedeutet, dass ich mir Gott gegenüber keine Rechenschaft gebe. Eine Rechenschaftslosigkeit gegenüber Gott. Ich lege mir und Gott gegenüber keine Rechenschaft darüber ab, wie ich mit meinen Trieben umgehe, wie ich mich auch fehlleiten lasse in meinen Bedürfnissen. Und das Zweite, die Beziehungsebene, die Treue in der Beziehung. Gott sagt, er ist uns nicht nur ein Freund, sondern die Beziehung von ihm zu uns liegt auf der Ebene eines Bundes. Wir denken nachher daran, wenn wir das Abendmahl feiern. Und das ist mehr. Auch der Bund der Ehe ist mehr als eine Freundschaft. Wir kennen es aus unserem Leben. Also ich kenne das, dass es durchaus Bekanntschaften, Freundschaften geben kann, die man aus unterschiedlichen Gründen einmal ruhen lässt, weil es im Leben gerade ganz wichtige andere Prioritäten gibt oder weil man räumlich getrennt ist. Und dann ist es durchaus möglich, dass man sich nach Jahren begegnet und diesen Faden der Bekanntschaft, der Freundschaft wieder aufnimmt, durchaus unbeschadet. Das geht. Und die Freundschaft hat nichts an Herzlichkeit eingebüßt, hat nichts an Tiefe und Qualität eingebüßt. So etwas geht in einer Ehe natürlich nicht. Und schon gar nicht in der Beziehung zu Gott. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt widme ich mich erst einmal anderen Dingen und auf den Herrn, da kann ich ja jederzeit zurückgreifen. Wenn ich so eine Haltung habe gegenüber Gott, wenn ich sagen kann, die Beziehung zu Gott, die lasse ich jetzt ruhen, das interessiert mich jetzt nicht, ich wende mich anderen Dingen zu, dann erweist sich das als eine Feindschaft gegenüber Gott. Und die Dinge, die Inhalte, denen ich mich an der Stelle Gottes widme, die werden zu Götzen meines Lebens. Als die Jünger Jesus fragten nach einem Gebet für die Alltagspraxis, da hat Jesus sie beten gelernt, das Vaterunser. Und er gab ihm ein Beispiel für die tägliche Gebetspraxis, für die Alltagspraxis. Tägliches Brot, tägliche Erlösung vom Bösen, Leben in der Vergebung, Leben in der Verheißung seiner Kraft und seines Reiches. Täglich, stündlich, jede Minute, jede Sekunde. Das, denke ich, bringt es zum Ausdruck. Das sind die persönlichen Auswirkungen. Dann gibt es aber auch Auswirkungen, wenn ich in diesem Konflikt, in diesem inneren Kampf unterliege, die in meiner Lebensumgebung, in meiner Familie, in meiner Gemeinde große Kreise ziehen. Auswirkungen auf das Leben in der Gemeinde. In Jakobus 3, Vers 16 sagt der Jakobus, wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Es kommt in Gemeinden zu Konflikten, zu Krisen, bis hin zu Trennungen, zum Zerbruch. Und in der Extremsituation ist es so, dass Brüder, Schwestern, die Jahre Seite an Seite dem Herrn gedient haben, sich im Streit trennen und bis zu ihrem Lebensende unversöhnt leben. Und der Herr Groß sagt, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Es gibt im Alten Testament so eine Begebenheit vom Isaak, dem Sohn Abrahams. Und der Isaak, der hat sich im Land der Philister angesiedelt, hat dort eine große Familie gehabt und hat eine große Viehzucht betrieben. Und die Stadt, in der er wohnte, die wurde regiert von einem König, Abimelech. Und der Herr segnete den Isaak so, dass er seinen Besitz immer weiter vermehrte und seine Familie sehr, sehr groß anwuchs. Und irgendwann wurde das dem König Abimelech unheimlich und hat sich gefragt, also wie sind hier die Besitzverhältnisse in der Stadt? Das verschiebt sich immer mehr. Der Isaak gewinnt immer mehr Einfluss. Und er geht zum Isaak hin und sagt, Isaak, zieh aus mit allem, was du hast. Zieh aus der Stadt, das geht auf Dauer nicht gut. Du musst von uns gehen. Und der Isaak, der Jahre dort gelebt hatte, der macht das. Der nimmt seinen Besitz und sein Vieh und seine ganze Familie, sie brechen auf und sie ziehen erstmal ein kleines Stück weiter in die Gegend von Gera. Und diese Region hat der Isaak möglicherweise schon als kleiner Junge gekannt. Zumindest findet er dort einige Brunnen wieder, die damals sein Vater Abraham gegraben hat. Und die Philister, die hatten sie verstopft mit Steinen, die brauchten sie nicht oder wollten sie kaputt machen. Und der Isaak macht sich mit seinen Leuten an die Arbeit und macht die Brunnen wieder frei. Und dann dringen sie irgendwann zum Wasser und das ist ein herrliches Wasser. Da heißt es, dieses Wasser, das war lebendiges Wasser. Und ich kann mir vorstellen, wie dem Isaak so eine Schale oder so ein Eimer Wasser gebracht wird. Und er trinkt aus und denkt sich, Mensch, so ein Wasser. Was war das? Das ist nichts im Vergleich, was ich bisher getrunken habe. So ein Wasser, lebendiges Wasser und eine große Freude. Mensch, hier, boah, wenn unsere Tiere das trinken, die verdoppeln sich nochmal, unser Vieh. Und dieses Glück, das währt nicht lange, denn dann kommen Hirten aus der Umgebung, die Hirten von Gera, und die merken sehr bald, da ist jemand angekommen, der könnte uns hier was streitig machen, und die beginnen permanent zu streiten. Es kommt zu einem Konflikt, auch die Hirten Isaaks lassen sich rein verwickeln, sie streiten und ringen miteinander und schließlich sagt der Isaak, das ist kein Sein hier, das hat keinen Zweck so, wir packen alles zusammen und ziehen einen Ort weiter. Und diesen Ort, diesen Brunnen, der kriegt einen Namen, Zank. Und sie gehen einen Brunnen weiter, es passiert genau das Gleiche, sie buddeln den Brunnen wieder auf und finden herrliches Wasser. Und auch hier wieder genau das Gleiche. Hirten kommen aus der Gegend, streiten, Konflikt. Und wiederum resigniert der Isaak und sagt, diesen Brunnen, den nenne ich Streit und zieh weiter. Und als er dann wirklich ein ganz beträchtliches Stück weitergezogen ist, dann findet er einen Brunnen, wo er wirklich dann existieren kann, wo dann niemand kommt und mit ihm anfängt zu streiten. Und den nennt er dann Weiterraum. Und ich möchte es mal übertragen auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Ort, wo lebendiges Wasser sprudeln soll, wo lebendiges Wasser sich ausbreiten soll, wo das Evangelium von Jesus sich ausbreiten soll. Und es ist aus Gottes Augen, aus der Sicht des Vaterherzens etwas Unmögliches, dass wir fortgehen und sagen, Zank, Streit, ja, dass wir fortgehen, diese Gemeinde, die leben's nicht. Ja? Das ist etwas für aus der Sicht des Vaters, aus der Sicht Gottes, etwas ein untragbarer Zustand. Er sagt, so eine Entwicklung, die darf nicht passieren. Das kann nicht sein. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Arbeit im Reich Gottes. Zum Glück sagt der Jakobus, es gibt einen Weg zurück. Es gibt einen Weg zurück. Ein Weg ans Licht. Und wie soll dieser Weg zurück aussehen? Der Jakobus beantwortet diese Frage, diese Tatsache des inneren Kampfes nicht mit einer Forderung nach einer uneingeschränkten Askese. Ihr müsst gegen eure natürlichen Triebe kämpfen. Es gibt in der Bibel auch einige Asketen. Johannes der Täufer zum Beispiel ist so einer, der sehr asketisch gelebt hat. Aber der Apostel Jakobus verweist hier auf die Quelle des Lebens, auf das Evangelium der Gnade, die Gnade in Jesus. In Jesus können wir lernen, mit beiden Anteilen unserer Identität, Geschöpf und Geist, erfüllt zu leben. Und er macht uns deutlich, dass Gott hier um uns eifert. Gott eifert um uns Menschen. Er streckt beide Hände nach uns aus. Gott will nicht, dass die Triebe in einer schadhaften Weise Überhand nehmen über den Geist. Dass unser Geist den Trieben nachläuft und nicht dem Herrn. Und es gibt so einen Vers im Alten Testament, im Jesaja-Buch, wo dieser Eifer Gottes, so diese Liebe Gottes, diese eiferne Liebe Gottes ganz wunderbar zum Ausdruck kommt. Da schreibt Jesaja Kapitel 49, 15 und 16: Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Und ich musste denken an Jesus, der dem Thomas begegnet, diesem Thomas, der an den Punkt kam, wo er sagte, ich zweifle am Herrn, ich zweifle daran, dass dieser Jesus meine Erfüllung ist, dass dieser Jesus das ist, was ich in meiner Gesamtheit brauche. Und Jesus führt ihn dahin, dass er ihm die Nägelmale zeigt. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Das ist die Liebe Gottes. Und Gott ist bereit, auch wenn wir durch unseren inneren Kampf weit abgekommen sind von ihm, uns Gnade zu schenken. Gott tritt in Haftung für einen Schadensfall, der noch gar nicht abgeschlossen ist, dessen Umfang aus menschlicher Sicht noch gar nicht absehbar ist. Gottes Gnade beinhaltet auch noch mehr als nur den Akt der Vergebung. Sie ist zugleich Kraft und Hilfe, die uns zum Thron der Gnade führt. Und ohne Gottes gnädige Hinführung würden wir den Weg häufig, so häufig gar nicht finden und gehen. Und es gibt nur eine Voraussetzung dazu, dass Jakobus sagt, ihr müsst echt umkehren. Ihr müsst echt werden. Ihr müsst echt demütig werden. Ihr müsst die Bereitschaft haben, an eurem eigenen Herzen zu arbeiten und daran arbeiten zu lassen. Und es soll sogar nach außen erkennbar werden. Trauer, Scham, Stille, Weinen, sichtbare Zeichen einer persönlichen Kehrtwendung. Trauert gemeinsam. Das heißt, alle Beteiligten trauert und weinen über den Bruch untereinander. Und das habe ich auch erlebt bei Konflikten, auch gerade bei Gemeindekonflikten, da wird zu wenig gemeinsam geweint. Denn solange der Gedanke überwiegt, ich könnte mir durch meine Aufrichtigkeit eine Blöße geben, da ist noch nicht diese echte Demut erreicht. Das Vertrauen, das ich in einen Neuanfang bei Gott setze, das soll ich auch in meine Geschwister setzen. Und Gemeinden, die sollten so ein Ort der Wiederherstellung sein, Orte der Wiederaufnahme. Wir müssen uns persönlich prüfen. Wenn immer ich und wann immer du an Konflikten beteiligt bist, dann durchleuchte einmal ganz bewusst die emotionalen und die triebhaften Seiten deines Herzens. Rücke einmal, und wenn es nur ein Moment ist, ganz bewusst von der Sache ab. Auch wenn dir zuhauf Argumente einfallen, wenn du seitenlange Mails und Briefe schreiben könntest, stell dein Herz auf den Prüfstand. Jetzt möchte ich schließen nochmal mit einem Vers. Die Früchte, die für Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Es ist immer einfacher, Frieden in Friedenszeiten zu sichern. Frieden in Friedenszeiten zu festigen, das ist einfacher als in der Krise. Und der Apostel Jakobus möchte uns dazu ermutigen, eine Saat des Friedens zu sehen. Und das beinhaltet auch, sich regelmäßig Rechenschaft über das eigene Herz zu geben und auch es zu lernen, einander Rechenschaft zu geben. Als Arbeiter im Reich Gottes gewöhnen wir uns an so bestimmte Handlungsabläufe. Wie der Seemann, der Bauer, der in den Getreidesack greift und ausstreut. Das ist so eine automatisierte Bewegung. Und wir machen das. Der Bauer macht das. Und manchmal können wir das Gespür verlieren, was habe ich da eigentlich in der Hand? Was ist das eigentlich für eine Saat? Und da will uns Gott auffordern, prüfe das, was du für ein Saatgut hast in der Hand. Könnte es sein, dass du dort eine falsche Saat streust, ein genetisch manipuliertes Saatgut, wo ganz schleichend so kleine Veränderungen kommen und du merkst gar nicht, was da wächst. Der Apostel fordert uns auf, holt euch neues, frisches, gutes Saatgut vom Herrn. Er schenkt es reichlich. Sucht die Nähe Gottes, dann wird Gott euch nah sein. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird der Herr euch erhöhen. Amen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, wir möchten dir danken für die Klarheit und die Aufrichtigkeit deines Wortes und möchten dir danken, dass du so wunderbar für uns besorgt bist, dass du auch die schmerzhaften Wahrheiten nicht scheust auszusprechen. Und wir bitten dich, dass du in den Zeiten, wo wir Friedenszeiten haben, wo wir wenig innere Kämpfe austragen, aber auch in den Zeiten, wo wir ganz harte Kämpfe in unserem eigenen Herzen ausfechten, dass du immer mehr zur Säule unseres Lebens wirst, dass du wirklich Überhand nimmst in unserem Herzen, dass du deine Liebe und deine Herrlichkeit und deine Ehre, das uns vor Augen ist, dass wir das suchen alle Zeit. Amen.